Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Haushalter Gottes mit dieser letzten Folge beenden können. Und der Untertitel heißt Belohnung für Treue. Wir alle haben gelernt in diesen Tagen, dass alles, was Gott gemacht hat, mit einem Sinn gemacht wurde. Nichts wurde gemacht um seiner selbst willen, sondern alles wurde gemacht, damit es dem Allgemeinwohl dient. Gott ist ein selbstloser Gott und so hat er alles in seinem Ebenbild geschaffen. Der Mensch wurde zur höchsten Aufgabe gerufen. Er sollte ein Schalter sein zwischen Gott und der ganzen Erde. Er sollte versorgen die Tiere und die Pflanzen und alles, was auf dieser Erde war. Und er sollte zu Gott zurück die Frucht bringen, die aus all dem kommen würde. Das war die höchste Aufgabe. Das war das Bundesverhältnis zwischen Gott und dem Menschen. Leider hat der Mensch sich getäuscht und dachte, er könnte selbst die Quelle sein und hat sich damit von Gott getrennt. Damit riss er sich und die ganze Erde in den Tod. Leben auf dieser Erde war nicht mehr möglich. Dass es dennoch gibt und dass Satan, der Herrscher, nicht mehr der ist, der alles regiert, ist nur Gottes Gnade zufolge möglich. Gott möchte uns allen klar machen, dass wir abhängig sind. Im Irrtum unseres Herzens sehen wir das nicht. Wir denken, wir nehmen nicht. Dabei nehmen wir von dort, wo alles vergänglich ist. Also kann das, was wir weiterreichen, auch nur zum Tod, zur Vergänglichkeit führen. Dabei hatte Gott alles gemacht, dass es ewig ist und ewig lebt. Gott hat eine Lösung gefunden, indem er seinen Sohn sandte und die Nabelschnur, die uns zu Satan band, in sich selbst zertrennte und uns damit mit Gott wieder in Verbindung brachte. Er, Christus, ist die einzige Lösung, durch die wir frei werden können vom Irrtum unseres Herzens und in einem neuen Wesen uns mit Gott wieder verbinden. Wieder angeschlossen an die Versorgungsquelle kann wieder Leben möglich sein. Und Gott hat vorbereitet eine neue Schöpfung, in der nie mehr die Möglichkeit der Selbsttäuschung auftreten kann und in der Tod nicht mehr existieren wird. Jetzt gibt er allen Menschen die Möglichkeit, diese Änderung zu vollziehen. Er möchte, dass jedes Kind in die Gotteskindschaft eintritt. Jeder Mensch, der Verstand hat, soll diese Möglichkeit bekommen, ein Kind Gottes zu werden, damit er dann wieder im Bundesverhältnis mit Gott steht und das Werk, wozu Gott ihn berufen hat, auch erfüllen kann. Wir haben in diesen Stunden in unserem Studium viel gesehen, wo die Verwaltungstätigkeit des Menschen eine Rolle spielt. Und jetzt wollen wir am Ende das Gleichnis sehen, das Jesus in Matthäus 25, 14 bis 13 sagt über die Talente. Wir lesen dort Matthäus 25, dass Jesus, als er versinnbildet hier mit diesem Mann, der ein Herrscher ist und der über Land zieht, und er gibt seinen Knechten, dem einen 5 Zentner, dem anderen 2, dem dritten 1, einem jeden nach seinem Vermögen, und zog bald hinweg. Da ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit denselbigen und gewann andere 5 Zentner. Desgleichen auch der 2 Zentner empfangen hatte, gewann auch 2 andere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin und machte eine Grube in die Erde und verbarg seines Herrn Geld. Über eine lange Zeit kam der Herr dieser Knechte und hielt Rechenschaft mit ihnen. Da trat er zu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte andere 5 Zentner dar und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner getan, siehe da, ich habe damit andere 5 Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh ein zu deines Herrn Freude. Da trat auch der zweite, der 2 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Zentner getan, siehe da, ich habe mit denselben 2 andere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh ein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist, du schneidest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, da du nicht gestreut hast. Und fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in die Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du Schalk, das heißt, du Betrüger und fauler Knecht. Wusstest du, dass ich schneide, da ich nicht gesät habe, und sammle, da ich nicht gestreut habe? So solltest du mein Geld zu den Wechseln getan haben, und wenn ich kommen wäre, hätte ich das meine zu mir genommen mit Wucher. Darum nehmt ihm den Zentner und gebt's dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähne klappern. So, dies ist ein Gleichnis, das einen Ernst der Situation darstellt. Der Heiland gibt jedem nach seinem Vermögen, was er verwalten soll. Der eine kann mehr verwalten, der andere kann weniger verwalten. Und der Herr weiß, wie viel jeder verwalten kann. Weil er will ja niemanden und wird niemanden hier überfordern mit dem, was ihm zur Verfügung stellt, dass er das vermehrt. Ihr seht, das Gesetz der Vermehrung ist ein absolutes Gesetz. Von Anfang an, als Gott diese Welt geschaffen hat, hat er gesagt, alles soll sich vermehren. Die Liebe macht ja auch, dass aus wenigem mehr wird. Und die ersten 2 Knechte handeln im Sinne Gottes. Sie geben, wie wir gesehen haben, durch Geben kommt der Gewinn. Sie handeln damit und gewinnen und bekommen von Gott diese wunderbare Einladung. Ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh ein zu deines Herrn Freude. Das ist ein Freudenfest für die treuen Knechte. Aber Jesus erzählt auch das Beispiel des untreuen Knechtes, welcher das Geld, den Groschen behält. Er handelt nicht damit, er gräbt es ein, weil er möchte aus Angst, er könnte vielleicht verlieren, es nicht investieren. Wenn wir Zeit hätten, könnten wir in die Tiefe in diesem Gleichnis sehen, wie der Mensch in seinem Irrtum denkt. Der untreue Knecht macht sehr deutlich den Menschen, der Angst hat. Er will vor Gottes Gericht gerade stehen. Er möchte nicht irgendetwas haben, was er Gott Verlust macht. Also er gräbt alles ein. Er investiert nicht das, was er von Gott bekommen hat. Und dadurch, dass er nicht investiert, geht ihm das, was er behält, verloren. Warum ist Gott mit ihm nicht glücklich? Warum ist er ein fauler Knecht? Warum ist er ein Betrüger? Er hat sich nach dem Irrtum seines Herzens gerichtet. Weil alle Probleme des Menschen entstehen, wie wir alle wissen, aus einem Grund, nämlich dem Selbstbetrug unseres Herzens. Dieser Selbstbetrug macht uns, dass wir uns nur um uns selbst drehen, dass alles, was wir tun, im Zentrum stehe ich. Und Gott möchte deutlich machen, ohne dass ich weitergebe, gibt es keine Vermehrung. Dort, wo ich behalte, dort, wo ich was für mich will, dort bleibt alles stehen. Und es ist nur noch dem Verderben zuzuordnen, weil im Wesen Gottes nichts Faules sein kann. Er hat alles gemacht, dass es ein durchgängiger Kanal ist. Einer, der arbeitet, nicht für sich selbst. Jeder, der etwas für sich selbst will, muss am Ende dort landen, wo der Böse, der den ganzen Streit angefangen hat, der das als Erster etwas für sich selbst wollte, landen wird im Feuersee. So, wir haben hier den Ernst der Tatsache. Gott kommt und er wird Rechenschaft ablegen oder Rechenschaft fordern von seinen Knechten oder Kindern. Warum tut er das? Nun, weil jeder, ohne Ausnahme, ja von Gott seine Fähigkeiten und Mittel bekommt. Es sind nicht seine. Und Gott hat jeden gemacht zu einem Zweck, den er erfüllen soll. Deshalb braucht der Mensch Mittel. Und wenn er diese Mittel umsetzt, dann werden sie mehr. Und wer nicht das tut, der bleibt im Irrtum und muss am Ende sterben. Gott wird jeden Menschen zur Rechenschaft ziehen, weil er jeden eine Aufgabe gegeben hat, die er zu erfüllen hat, weil erst in der Erfüllung der Aufgabe liegt die Erfüllung unseres Lebens, in dem, was wir tun. Wenn ich zurückdenke an die letzten Jahre, seitdem mich Gott gerufen hat in diesen Dienst, zu nicht nur in der Praxis zu arbeiten, sondern auch unterwegs zu sein. Und Menschen überall, wo ich hinkomme, die frohe Botschaft zu bringen, des Evangeliums und der Gesundheit. Dort, wenn ich zurückblicke, dann bin ich sehr froh für diese Arbeit, die er mir gegeben hat. Weil es waren Jahre der Erfüllung. Je mehr ich gearbeitet habe, umso erfüllter war ich. Ich kann mir nicht vorstellen, nichts zu tun oder Dinge einfach zur Seite zu setzen. Weil Gott ist ein fleißiger Gott. Und er möchte und hat uns auch so gegeben. Nur wenn wir fleißig sind, sind wir erfüllt. Die Menschen, die alles haben und im Wohlstand leben und nicht arbeiten in einem Zustand, der nichts produziert, sondern nur konsumiert, die sind nicht glücklich, auch wenn sie alles haben. So, die Arbeit macht uns glücklich, weil durch die Arbeit erfüllen wir den Zweck. Und am Ende die Worte zu hören, getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh ein zu deines Herrn Freude. Gibt es was Höheres als das? Jetzt haben wir gelernt und gesehen, dass wir eingeladen worden sind zur Kindschaft. Und wir finden diese zwei Dinge in der Heiligen Schrift. Auf der einen Seite sind wir geladen, Kinder zu sein. Und auf der anderen Seite sind wir geladen, zum Dienst oder wie es hier steht, Knechte zu sein. In der Offenbarung im 7. Kapitel, und ich denke, wir befinden uns in dieser Zeit, wo der Engel hier ruft und sagt, danach sah ich vier Engel stehen auf den vier Ecken der Erde, die hielten die vier Winde der Erde, auf dass kein Wind über die Erde bliese, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen von der Sonne Aufgang, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und schrie mit großer Stimme zu den vier Engeln, welche gegeben war, zu beschädigen die Erde und das Meer. Und er sprach, beschädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis dass wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Ja, die Winde wurden zurückgehalten. Gott hat eingegriffen und wir sind in der Phase, wo der Engel ruft, jetzt werden die Knechte Gottes versiegelt. So, die 144.000 werden jetzt versiegelt und sie werden nicht Kinder genannt, sondern Knechte. Wieso Kinder, wieso Knechte und nicht Kinder? Warum werden diese Worte, und wenn man so noch tiefer geht in das Wortverständnis, dann werden es sozusagen wie Sklaven, wie Diener. Wie können wir das verstehen? Dieses scheint wie eine Spannung zu sein zwischen dem Verhältnis eines Kindes und dem Verhältnis des Dienstes des Knechtes. Aber wir finden dieselbe Gruppe von Menschen in Offenbarung 14, stehend auf dem Berg Zion. Auf Vers 1 lese ich, und ich sah das Lamm stehen auf dem Berg Zion und mit dem 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben an ihrer Stirn. So, wer gibt denn den Namen wem? Hier sind die 144.000 und sie haben eine Identität, sie haben einen Namen, der ist gegeben vom Vater, von dem, der sie erzeugt hat und von dem, durch den sie erlöst sind. So können wir das Verhältnis verstehen zwischen einem Kind und einem Diener. Im Römer 8, um das zusammenzufassen, weil die Texte beschreiben dasselbe, wird uns beschrieben, dass ich lese hier ab Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn welche zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbild seines Sohnes, auf dass derselbige der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. So hier ist Christus auf dem Berg Zion, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Das heißt, sie sind Kinder desselben Vaters. Und gleichzeitig sind sie Knechte. Wie wurde Christus beschrieben, als er auf der Erde war? Er war der Knecht. Wir können es ja noch mal lesen in Jesaja 53. Ab Vers 1, siehe, mein Knecht wird weislich tun und wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wer ist dieser Knecht? Niemand anders denn Christus. So, er ist Kind und Knecht. Wie kommt denn dieses zustande? Wie können wir das verstehen? Und ich denke, wir können Jesus sehen im Alter von 12 Jahren im Tempel und dort in Lukas 2, 49 sagt er und er sprach zu ihnen, zu seinen Eltern, als sie ihn gesucht haben und gefunden haben, was ist's, dass ihr mich gesucht habt? Wisset ihr nicht, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist? Das heißt, wisst ihr nicht, dass ich sein muss in der Arbeit meines Vaters? Ich habe einen Dienst bekommen vom Vater. So, ihr seht, das Vaterverhältnis beruft zum Dienst, weil der Vater ja auch ein Diener ist. Er ist selbstlos. Er tut alles für das, was er geschaffen hat. So wisse denn nicht, dass ich sein muss, in des meines Vaters ist. Das ist wunderbar. Jesus identifizierte sich mit der Arbeit seines Vaters. Im Alter von 12 Jahren war er beschäftigt mit dem, was seines Vaters ist. Und dann kam er in den Dienst. Jesus, der unermüdliche Arbeiter. Hier am Teich Bethesda sieht er diesen Mann, der 38 Jahre dort liegt. Und Jesus ruft ihn und sagt, steh auf, nimm dein Bett und gehe. Und der Mann steht auf und geht. Und die Menschen sehen ihn, dass er sein Bett trägt und sie sagen, es ist der Sabbat heute. Wieso trägst du dein Bett? Und dann sagt er, der mich gerufen hat, hat gesagt, ich soll mein Bett nehmen und gehen. Und dann später zeigt er ihnen, wer der Mann ist. Und die Obersten dort ziehen Jesus zur Verantwortung. Und Jesus sagt zu ihnen in Vers 17, Johannes 5, mein Vater wirkt bisher und ich wirke auch. Was für eine Identifikation. Der Vater ist der Arbeiter. Er ist der, der wirkt. Und der Sohn macht es ihm gleich. Der tut dasselbe wie der Vater. Er hat keinen in dem Sinne Sabbat, weil er arbeitet auch am Sabbat für die Heilung und Erlösung der Menschen. Er ist unermüdlich. Sein Werk der Erlösung wurde an keinem Tage gestoppt. Wenn ich manchmal uns als gläubige Adventisten sehe, wie sehr wir achten, dass wir zu unserer Ruhe kommen am Sabbat. Wie sehr wir darauf bedacht sind, dass wir ja nicht zu viel tun. Dass wir so sorgsam sind, dass wir unbedingt unsere Ruhe brauchen. Und in unseren Publikationen und in dem, was wir reden, setzen wir so viel Wert auf die Ruhe. Dabei sehen wir in unserem Heiland, dass er keine Ruhe hat. Ich meine, die Ruhe, von der die Bibel spricht, ist eine Ruhe in der Wahrheit. Und Jesus war in der Ruhe, als er wirkte. Er arbeitete aber. Und in meinem Dienst, den ich Gott berufen habe, habe ich auch keinen Sabbat. Ja, ich bin am Sabbat meistens in der größten Aufgabe. Weil am Sabbat sind die Menschen zusammen, am Sabbat sind sie erreichbar, am Sabbat kann man ihnen die frohe Botschaft bringen. Und Gott gibt mir auch keinen freien Tag während der Woche, wie so mancher Prediger den hat. Weil er ist nicht notwendig. Dann, wenn ich Ruhe brauche, werde ich Ruhe haben. Das heißt, körperlich mich ausruhen. Aber es gibt Zeiten, da müssen wir intensiv arbeiten, weil die Zeit ist wenig. Und der Arbeiter sind auch wenige. So, Jesus war unermüdlich am Werk der Erlösung des Menschen beteiligt und er hatte in diesem Werk keinen Ruhetag, weil auch Gott nicht ruht, bis wir nicht wieder alle, die seinem Ruf folgen, erlöst werden. So, der Vater wirkt für die Erlösung des Menschen und so wirkt auch der Sohn. Jesus orientiert sich nicht nach der Lehre der Juden. Er geht nicht danach, eine Form zu halten ohne Inhalt. Und er geht nach dem Beispiel seines Vaters. Wenn der Vater wirkt, dann wirke ich auch. Deshalb sollte auch für uns der Sabbat nicht der Ruhetag sein, wo wir einfach schlafen oder, ich weiß nicht, achten auf unsere Ruhe, sondern es sollte ein Tag sein, an dem wir für die Erlösung des Menschen, für die Kranken da sein sollten, wo wir suchen sollten danach, wo Gott uns ruft, um auch da aktiv zu sein. Denn die Zeit ist kurz, die uns noch verbleibt, bis dass die Gnadenzeit schließt, bis das Ende kommt. Wir haben in dieser Betrachtung gesehen, das Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Hier finden wir dieses Verhältnis sehr deutlich beschrieben zwischen Dienst und Sohn. Hier sind die zwei Söhne, die der Vater hat. Beide sind nicht in einem Bundesverhältnis zu ihm, weil beide arbeiten für sich selbst. Der eine will das Geld des Vaters und geht weg und kommt unter die Schweine. Und dort am Ende ohne nichts erkennt er seine Identität. Er erkennt, dass er berufen war, ein Kind des Vaters zu sein. Und so kehrt er zurück zum Vater. Und der Vater empfängt ihn nicht als Knecht, sondern als Sohn. Und sagt, dieser war tot und ist wieder lebendig geworden. Dann kommt der andere Bruder nach Hause von der Arbeit, weil er ist ja beim Vater, um zu arbeiten. So wie der Vater arbeitet, arbeitet er auch. Aber jetzt sieht man, dass er nicht arbeitet, weil er sich mit dem Vater eins sieht, sondern weil er arbeitet, um vom Vater einen Lohn zu bekommen. Mir hast du noch nie ein Kalb geschlachtet. Mir hast du noch nie ein Fest gemacht. Mir hast du noch nie ein Dankeschön gesagt. Dieser Sohn war zwar Sohn, aber er sah sich durch den Irrtum seines Herzens als Knecht in dem Sinne, er will vom Vater etwas für sich selbst. Er dient dem Vater nicht, weil er eins ist mit ihm, sondern weil er vom Vater eine Belohnung haben will. Das sind die meisten Christen. Sie tun nicht die Arbeit, weil sie eins sind mit ihrem Erlöser, sondern sie tun die Arbeit nur, weil sie in den Himmel kommen wollen, weil sie erlöst werden wollen, weil sie dort sein wollen, wo sie glauben, einen Vorteil haben. Ihnen geht es nicht um das Herz des Vaters. Sie sind nicht eins mit seinem Gesetz der Selbstlosigkeit, sondern sie wollen nur etwas für sich selbst. Deshalb sagt der Vater diesem Sohn: Mein Sohn, alles, was mein ist, ist auch dein. Es gibt also keine Grenze zwischen Vater und Sohn, zwischen Vater und Kind. Sie sind da, um dasselbe zu haben und zu teilen. Sie brauchen keine Belohnung. Sie arbeiten nicht für eine Belohnung, weil sie arbeiten, weil sie eins sind mit dem Vater. Arbeitest du mit Gott oder für Gott um eines Lohns willen? Oder weil das deine Erfüllung ist deines Lebens? Dass ein Lohn der Freude als Ergebnis der Arbeit da ist, ist klar. Wir werden mit Freuden sehen, die Arbeit, die uns Gott gegeben hat, und werden erfüllt sein für das, was er uns gegeben hat und was als Erfolg eingesammelt wurde. Wenn wir sehen die Früchte der Arbeit, wenn wir sehen, dass sich das vermehrt hat, dann werden wir glücklich sein. Der Vater wird Freude haben und wir werden uns mit ihm zusammen freuen für die Menschen, die wir erlösen konnten, die wir heraushelfen konnten, aus dem Irrtum ihres Herzens zu kommen. Aber wir arbeiten doch nicht um eines Lohns willen. Wir wollen doch nicht vom Vater bezahlt werden, weil das wäre nicht das Bundesverhältnis zwischen Kind und Sohn. In manchen Familien, und das war mir immer nicht gut und ich habe es nie für richtig gehalten, macht man Geschäfte zwischen Eltern und Kindern. Sowas sollte es nicht geben. Wir sind eins. Alles, was mein ist, ist auch dein. Das ist die Aufgabe. Das ist das Verhältnis. Wir tun es um unseres Vaters willen, weil er und ich eins sind. Nicht um eine Belohnung willen, sondern um der Liebe willen, zu sehen erlöste Menschen, die ewige Freude haben werden im Reiche Gottes. Wir möchten noch die Täuschung der falschen Identität nicht vergessen. Im Christlichen, wo man die Täuschung der falschen Identität nicht erkennt, glaubt man, die Beziehung zum Vater ist eine sozusagen Liebesbeziehung. Das heißt, die Beziehung ist ein Zweck. In der falschen Identität denkt man, wir wurden gemacht für die Beziehung, nicht zum Arbeiten. In der Täuschung, die die falsche Identität der Menschen gibt, macht man die Beziehung zum Zweck. Weder die Beziehung zu Gott noch die Beziehung zu einem Menschen wurde je zum Zweck gemacht. Sie ist immer nur gedacht als Mittel zum Zweck. Wir haben eine Beziehung zu unserem Vater. Nicht, damit wir den Vater befriedigen oder wie manche Menschen mir sagen, ich bin ungenügend für ihn. Nein, das ist eine falsche Erkenntnis. Das ist ein Betrug des Herzens. Ich muss dem Vater nichts beweisen, weil er kennt mich ja in- und auswendig. Er ruft mich in eine Beziehung zu ihm, damit wir zusammen das tun, was uns erfüllt. Er ruft mich doch nicht in eine Beziehung zu ihm, dass wir miteinander kuscheln, so wie die meisten Christen so denken, um gute Gefühle zu haben und ich weiß nicht, was zu erleben in ihren Emotionen, in ihrem Gefühl. Das ist Betrug, das ist Täuschung. Die Beziehung ist zum Mittel gedacht, damit wir arbeiten können. Viele Menschen hören auf, eine Beziehung zu Gott zu haben und sagen, na, ich studiere jeden Tag, aber ich habe nicht immer Lust zu studieren, ich habe nicht immer Zeit. Sage ich ja ganz klar. Du tust es, um eine Pflicht zu erfüllen. Du bist nicht eins mit deinem Vater. Für dich ist das Wort und der Vater nicht dasselbe. Du lebst für dich. Du willst etwas erfüllen, um einen Lohn zu bekommen. Das ist Täuschung. Die Beziehung zu Gott, das Lesen des Wortes ist kein Eigenzweck, kein Eigennutz. Es ist nur da, damit wir daraus Kraft haben, zu tun, Verwalter zu sein Gottes. Und dann denkt man auch, die Liebe wäre Zweck im Leben. Aber die Liebe ist nur ein Mittel. Wir gehen zum Vater, dass wir die Liebe haben, damit wir sie umsetzen. Aber der Zweck ist die Arbeit. Die Liebe ist das Benzin, wenn ihr so wollt. Die Liebe ist die Kraft zum Arbeiten. Aber sie ist nicht Zweck. Aber im Irrtum des Menschen geht es genau darum. Die Menschen wollen Liebe für sich selbst. Dabei ist die Liebe gedacht, dass wir sie nutzen und weitergeben. Nehmen wir die Ehe. Die meisten Menschen gehen in die Ehe, weil sie denken, die Ehe sollte ein Liebesnest sein. Und das ist ja nicht falsch, dass es ein Liebesnest ist. Aber das ist nur ein Mittel, um einen Zweck zu erfüllen, um zusammenzuarbeiten. Und die Liebe ist nur das Benzin, die Kraft, mit der man zusammenarbeitet. Aber jetzt nimmt man diese Kraft und sagt, nein, die ist Zentrum unseres Lebens. Nein, ist sie nicht. Die Liebe ist da, dass sie mir Kraft gibt für den Dienst. Aber der Zweck ist der Dienst. Meine Beziehung zu Gott ist abhängig davon, weil ich einen Dienst von ihm habe. Weil mein Vater fleißig ist, bin ich's auch. Ich brauche ihn, damit ich arbeiten kann. Ich brauche seine Liebe, damit ich Kraft habe, es zu tun. Weil man muss es ja aus, oder man macht es ja aus Liebe. Die Liebe trägt uns in unserer Tätigkeit, die uns manchmal an die Grenzen unserer menschlichen Kräfte führt. Aber wir sind glücklich dabei. So, die Beziehung zu Gott ist nicht eine Beziehung zum Kuscheln. Es ist eine Beziehung, die einen Zweck erfüllen soll, nämlich einen Dienst zu tun. Meine Beziehung zu Gott, zu meinem himmlischen Vater, ich nenne das so, ist eine Arbeitsbeziehung, weil wir sind da, um zu arbeiten. Meine Heiligung und Reinigung brauche ich deshalb, damit ich besser arbeiten kann. Weil je mehr selbstlos ich bin, umso besser kann ich die Tätigkeit erfüllen, zu dem er mich gerufen hat. So ist es schön zu wissen, wo ist das Mittel und welches der Zweck. Ja, ich brauche die Liebe. Und sie ist da zwischen mir und meinem Vater, meinem himmlischen Vater. Aber die Beziehung ist eine Arbeitsbeziehung. Weil er hat mich nicht gemacht, um zu kuscheln. Er hat mich nicht gemacht, um mich im Arm zu halten. Das mag manchmal notwendig sein, in der Aufgabe, die ich zu erfüllen habe. Aber es geht um die Aufgabe, die uns Gott gegeben hat. So lasst uns das deutlich verstehen, damit wir nicht am Ende wie der falsche Knecht dastehen, der sagt, du bist ein strenger Richter und Gott uns sagen muss, du bist im Betrug geblieben und du warst ein fauler Knecht, weil du suchst es, die Beziehung für dich, und du suchst es, die Liebe zum Eigenzweck. Was ein Betrug ist. Jesus wird kommen und Gericht halten, und er wird trennen die Böcke von den Schafen. Und es wird nur eine Sache sein, die sie trennt. Nämlich, weil ich sage euch, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Für wen habe ich es getan? War ich ein Knecht im Sinne einer, der einen Lohn haben will? Oder war ich ein Knecht im Sinne, dass ich ein Kind meines Vaters bin? Die hier sind Knechte. Oh, sie sind Christen. Aber sie sind Knechte, weil sie wollen eine Belohnung haben für sich selbst. So was gibt es nicht in einer Familie. Wenn ich ein Kind meines Vaters bin, dann ist die Arbeit meines Vaters auch meine Arbeit. Da guckt man nicht auf die Uhr, da guckt man nicht auf die Stunden. Man guckt nicht, wie viel man investiert, weil alles, was der Vater hat, wird genommen und umgesetzt. Die Folge von wer ich bin ist, ich werde alles tun von der Identität, in der ich bin. Bin ich ein Kind, dann ist ganz klar, der Vater und ich sind eins. Wir arbeiten für dasselbe. Da gibt es nichts, was uns trennt. Da erwarte ich keinen Lohn, weil wir arbeiten ja im selben Geschäft. Und der Lohn ist, dass wir eines Tages sehen, dass viele Menschen errettet werden. Wir haben das Heim der Erlösten, das Neue Jerusalem. Und etwas, was mich beeindruckt hat in den letzten Tagen und mir bewusst geworden ist, ist dieser Satz, Offenbarung 21,7. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Was bedeutet das? Dass wir in Jerusalem zusammen mit Gott wohnen werden. Wieso wir eins sein mit dem Vater? Nun, in einem Haus sind dieselben zusammen, die in einer Familie sind. Und wir die Erlösten, sind die Einzigen, die Gott Vater nennen. Wisst ihr das? Weil Adam war ein Geschöpf Gottes. Gott hat ihn gemacht. Aber wir sind die gezeugten Kinder des Vaters. Deshalb hat Jesus uns gelehrt, zu beten, Vater unser. Weil niemand anders in diesem Universum kann Gott Vater nennen. Er kann ihn Schöpfer nennen. Er kann ihn seinen Ursprung nennen. Aber Vater kann er nicht nennen, weil sie sind nicht von ihm gezeugt worden. Wir wurden gezeugt in Jesus Christus. Und jeder kann durch den Glauben in dieses Leben, das Gott gezeugt hat, eintreten. Und damit wird Gott nicht nur sein Schöpfer, sondern sein Vater. Das gibt uns die Lösung des Verhältnisses. Wir sind Kinder Gottes, weil wir von ihm gezeugt sind. Deshalb sind wir ganz eins mit ihm in seinem Zweck. So wie er viele Menschen erlösen will, wollen wir es auch. So wie er unermüdlich arbeitet, so arbeiten wir auch. Bis wir eines Tages sehen, die Erfüllung des Werkes. Und ja, es wird wunderbar sein, wenn er sagen wird, ei, du frommer und getreuer Knecht. Du warst unter wenigem getreu. Aber ich will dich jetzt über viel setzen. Ja, wir werden auch im Himmel arbeiten. Und wenn hier die Residenz Jerusalem Gottes ist mit seinen Kindern, das heißt, die Familie ist sozusagen zusammen, dann gibt es von hier ein ganzes Universum zu betreuen. Dann gibt es von hier eine Arbeit zu tun. die größer ist als jede Arbeit, die Adam hatte, als er geschaffen war. Aber diese Arbeit wird uns erfüllen. Und wir werden jeden Tag uns freuen über das, wie wir sehen, wie die Arbeit Frucht bringt. In einer Weise, wie wir sie noch nicht gesehen haben. Aber jede Arbeit wird Frucht bringen. Und wir werden große Freude haben für alle Zeiten und Ewigkeit. Und die Freude wird kein Ende nehmen. Deshalb, heute haben wir dieses Angebot, ein Kind des Vaters zu werden. Es gibt nur einen Weg dahin, durch den Glauben. Weil die Sohnschaft, die Kindschaft können wir nicht anders erreichen. Sie ist Gnade. Wir können sie nicht durch ein Erbgesetz erreichen. Aber wir können sie durch den Glauben erreichen. Und dann unseren Vater, unseren Erzeuger Vater nennen. Und mit ihm eine Ewigkeit vereint sein. Und alles teilen nach dem Grundsatz, alles was mein ist, ist auch dein. Amen.